Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir wieder eine schöne Mischung für euch dabei, wie ihr das von uns gewohnt seid, nämlich erstmal modernen europäischen Jazz von Olivier Legoix und seinem Ensemble wahrscheinlich Pülz, ne? Ich habe mich gefragt, ob Pals oder Pülz, aber gut.
Ich würde auch zu Pülz tendieren, aber ich weiß nicht.
Sagen wir einfach mal Pülz.
Ensemble Pülz,
schöner.
Ja.
Ensemble Pülz.
Olivier Legoix, ja.
Ne? Außerdem hören wir Progressive Metalcore aus Schweden von Art. Dann gibt es noch einen philosophischen Ausflug zu den Nebenwegen unseres Lebens. Und am Ende ein alkoholfreies Lagerbier, nämlich das Carlsberg 0,0 für alle, die uns im Internet hören. Und damit übergebe ich mal direkt an Thorsten.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit, jetzt überlege ich gerade, heißt der Olivier Legoix oder Legoix?
Tja. Ich will das A jetzt einzeln sprechen, aber ich bin auch kein Franzose.
Also nee, ich auch nicht.
Mit A2 mache ich nicht den Mund zu weit auf dabei.
Ja, dann sagen wir einfach mal Olivier Legoix und das Ensemble Pülz. Und wir reden über das Album The Shining Loops. Nun, Legoix ist ein französischer Schlagzeuger und Komponist, der seit Jahrzehnten im europäischen und amerikanischen Jazz unterwegs ist. Und das erklärt schon so einiges, was seine Musik angeht, nämlich französisch-europäische Kompositionskunst und Lust trifft auf amerikanische Jazz-Improvisation. Und der hat sich nun ein Septett genommen, sozusagen um sich herum versammelt. Und diese 7 Musiker, die sind nun keineswegs für dieses Album einfach so zusammengewürfelt worden, sondern viele dieser Begegnungen reichen bereits Jahrzehnte zurück. Das Ensemble Pülz entstand nämlich 2021 bereits in der Bretagne, also im Norden Frankreichs. Das ursprüngliche Repertoire wurde dort entwickelt für dieses Album. Aufgenommen wurde das Album schließlich dann im Juni 2024 in den Studio de la Seine in Paris. Das heißt, dieses Album ist nicht irgendeine spontane Studiozusammenkunft. Die Musik hatte Zeit zu wachsen und als Ensemblemusik zu funktionieren. Und genau das scheint man auch zu hören. Wir werden uns da gleich ein Bild von machen und darüber gleich reden. Die Stücke sind nicht einfach, sondern kompositorisch durchorganisierte Ensemblemusik mit sehr viel kollektiver Bewegung und natürlich, wie sich das für den Jazz gehört, auch ein bisschen Improvisation, klar. Und Legoix beschreibt das Ensemble Pülz entsprechend als eine Art, Zusammenführung von Musikern, mit denen er über viele Jahre in unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet hat. Das Album schließlich selber erschien dann im April 2026, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr, allerdings im Frühling. Und wir befinden uns ja jetzt im Spätsommer zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja, Jazz, ne? Das ist ja im Moment das, wo ich bin ja im Topf voller Jazz gefallen. Wirklich.
Sehr gut. Ja. Ich muss zugeben, The Shining Loops hat mich auch zurückgeholt in den Jazz-Topf, ich kurz mal wieder verlassen hatte nach Bremen und habe es gleich bereut. Oder vielmehr, ich habe mich gefreut, wieder zurück zu sein. Und die haben ja wirklich sehr modernen und auch sehr melodieorientierten Jazz.
Das stimmt.
Also es klingt auch einfach gut. Ja. Wir haben rhythmisch komplexen Jazz. Okay, das ist fast irgendwie eine unnötige Doppelung. Und gleichzeitig, ja, klare Form, du hast schon drauf angespielt, ne? Das ist also strukturell durchaus ambitioniert und sehr kohärent. Das passt alles hervorragend zusammen. Es ist ganz klar durchgeplant und zeichnet ein Bild von jemandem, der auf jeden Fall genau das ausdrückt, was er ausdrücken möchte. Wir haben nämlich immer so ineinander verschränkte rhythmische Muster, eben diese Chaining Loops aus dem Namen des Albums. Und so ganz lange Melodielinien, das macht richtig Spaß zu hören. Zwischendurch wird es auch groovy, vor allem im Schlagzeug. Wir haben Melodien, die teilweise richtig im Ohr bleiben. Das ist bei Jazz, vor allem bei so freiem Jazz, also Free Jazz würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist schon relativ freier Jazz zwischendurch, so durchgeplant, wie es ist. Und genau, das ist da ja häufig nicht unbedingt so, also zumindest für mich nicht. Ist aber hier wirklich ganz viele Dinge sind einfach wiedererkennbar. Selbst bei so einem 12-Minuten-Stück haben wir immer wieder Passagen, die einem einfach ein bisschen hängen bleiben. Und das spricht sehr für die Komposition, finde ich. Insofern, ja, spannendes Album, weil es nicht nur angenehm zu hören ist bei all seiner Jazzigkeit, sondern auch einfach angenehm klingt, sondern weil es so spannende strukturelle Dinge vornimmt, dass man eigentlich immer wieder reinhören kann. Dass man immer wieder denkt, oh, guck mal, das habe ich aber letztes Mal, war das schon vorher so? Da, also man kann immer wieder neue Muster erkennen und das macht auf jeden Fall Spaß. Was auch Spaß gemacht hat, ist die Produktion. Also es klingt alles sehr transparent, es hat alles sehr viel Luft, ist dabei nicht irgendwie, also nicht irgendwie emotionsfrei oder so, das gar nicht, sondern so harmonisch frei irgendwie. Das passt auch sehr gut zu den Kompositionen, das hat mir sehr gut gefallen und insgesamt dieses geerdete, jazzige, das ist so entspannt und trotzdem interessant. Ganz tolle Mischung.
Hm. Ja, finde ich auch. Und ich finde, wir haben es mit einer bemerkenswert guten Besetzung zu tun. Gut, das ist jetzt für den Jazz nichts außergewöhnlich, aber es ist eine interessante Instrumentierung, denn es gibt ein Kornett. Und für die Leute, die nicht wissen, was das ist, sieht aus wie eine Trompete, ist aber keine. Jetzt, Achtung, der Lehrer kommt wieder in mir durch. Es ist ja so, Kinder. Also, die Trompete stammt von der Fanfare ab, nicht wahr? Und das Kornett stammt vom Posthorn ab. Das heißt, das Kornett ist konisch und die Trompete ist zylindrisch. Es sind zwei völlig unterschiedliche Instrumente, auch wenn die ähnlich aussehen. Ein Kornett kommt also, ist ein Horn und eine Trompete ist eine Fanfare. Das ist tatsächlich was anderes. So, das gesagt, der Bruder von Julian Adderley, wie hieß der denn jetzt? Ned Adderley, genau. Das war einer der bekanntesten Kornettisten. Kornett, ein wundervolles Instrument, klingt sehr weich, bisschen wärmer und weicher als eine Trompete, die so ein bisschen strahlender klingt. So, und gerade dieses Kornett, das Vibraphon und die Gitarre, die geben dem Ensemble klanglich schon so eine ziemlich eigene Farbe, weil dazu kommen dann ja noch Schlagzeug, Saxophon, Posaune und Kontrabass und das ergänzt sich ganz gut, finde ich. Das ist schon eine hübsche Mischung. Wir haben es mit Post-Bop, Contemporary Jazz, Jazzrock, Fusion und europäisch neuer Musik zu tun. Also neue Musik im Sinne von Klassik. Das ist erstmal ja eine wilde Mischung auf den ersten Blick. Und noch was fällt auf. Er komponiert, also Leguas komponiert recht komplex. Wir hören komplexe Formen, abrupte Wechsel, natürlich rhythmische Verschachtelungen und natürlich auch ein entsprechendes Arrangement. Aber es ist keine verkopfte Musik. Das ist also wieder keine Muckermucke. Das ist es
nicht
wirklich.
Nicht fürs Feuilleton, aber für Liebhaber.
Ja, genau. Ne? Genau das ist es nämlich. Das ist für die Menschen, nicht fürs Feuilleton. Richtig, wie du schon sagst. Natürlich arbeitet er mit Polyrhythmik, mit ungeraden Metren, mit wiederkehrenden rhythmisch-melodischen Zellen, à la Brahms sogar. Das ist das Klassische an diesem Album. Aber auch mit großen Formen, wie zum Beispiel Bruckner, wenn wir so wollen, nicht? Wir hören also natürlich 15-Achtel-Motive und Ähnliches. Das gehört ja zum Jazz auch dazu, was sich natürlich dann wieder in unterschiedlichen metrischen Zusammenhängen gerne auch mal durch die Stücke zieht. Aber trotzdem bleibt die Melodie der zentrale Orientierungspunkt bei diesem Album und bei diesen Stücken. Es geht auf diesem Album nicht darum, schau mal, wie toll und komplex ich komponieren kann, sondern darum, dass Komplexität Teil musikalischer Architektur ist und Teil musikalischer Melodie sein kann. Denn dazu kommen ja auch die Klangfarben und die Offenheit und natürlich auch so eine gewisse Eleganz, finde ich, die da so drin ist. Und die verhindert, dass das Ganze zu schnöden, sag ich jetzt mal, Prog-Jazz-Matte-Musik wird. Dieses Farbige. Und ich würde diesem Album oder ich würde dieses Album nicht primär als Jazz-Album sehen. Tatsächlich würde es eher als zeitgenössisch-europäische, naja, oder sagen wir mal komponierte Ensemble-Musik sehen. Mit Jazz-Improvisation. So ungefähr. Also komponierte Ensemble-Musik mit Jazz-Improvisation. Bisschen ähnlich wie dieses, was wir schon mal hatten mit der Cellistin und dem Pianisten. Dieses ja. Le 250 Dings da.
Das ist auch so ein Kantian Jour oder so.
Unième Jour. Genau, das war's. Die haben es ja auch schon so gemacht und das ist hier so ein bisschen ähnlich. Das scheint so ein neuer Trend zu sein, der gefällt mir sehr gut. Also, man kann natürlich diesen Kompositionen einerseits zuhören, weil neue Musik an diesem Punkt zusammen mit Jazz wieder interessant wird, einfach weil das was Neues ist. Natürlich werden ja auch einzelne Stimmen ineinander geschoben. Hier passiert rhythmisch sehr viel. Da muss man schon so ein bisschen drauf achten, dass man sich da drin nicht so ein bisschen verliert. Aber ich finde, unsere ZuhörerInnen wissen, auf was sie sich da einlassen. Und die können das auch verknusen, wie man so schön im Norden sagt. Andererseits kann man die Musik auch einfach laufen lassen. Das geht natürlich auch. Und sich mitnehmen lassen. Von den Melodien einfach. Das geht natürlich schon auch. Ist mal wieder alles dabei. Passt mal wieder in diese Sendung, ne? Und für die, die Melodien mögen, ist genauso was dabei wie für die, die komplexe Dinge mögen und für die, die einfach nur zuhören mögen. Produziert ist das alles auch großartig, hast du gerade alles schon gesagt. Dem ist auch nichts hinzuzufügen, deswegen mache ich das auch nicht und lass das, was du gerade gesagt hast, zu Recht einfach so stehen, weil du nämlich recht hast. Nun ist dieses Album, wie schon erwähnt, in diesem Jahr erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Das rennt. Das kann auch rennen. Das ist so gut.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Nach unseren Ausführungen nicht überraschend. Wir haben also gehört Olivier Legoas, das Ensemble Pulse und das Album The Chaining Loops. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Und mit was? Mit Recht. So.
Dann reisen wir mal ein wenig nördlicher und es geht nach Schweden, es geht zu Alt. Alt, also A-L-L-T, wer es googeln möchte, stammt aus dem Bereich ja, Modern Metalcore, Progressive Metalcore, also so diese komischen Dinge, die wir letztes Jahr ein paar Mal öfter in der Sendung hatten. Alt heißt auf Schwedisch so viel wie, ja, alles, irgendwie alles immer. Und die Band gibt es noch gar nicht so lange, erst seit 2020 und das Debütalbum From the New World erschien 2024. Ataraxia, für das neue Album Ataraxia gibt es jetzt halt die vier Bandmitglieder in ganz klassischer Besetzung. Ein Sänger, zwei Gitarristen, ein Schlagzeug und das Ganze ist bei Century Media Records erschienen. Also da auch sehr klassisch ein Label, das wirklich seit Jahrzehnten im Metal-Bereich unterwegs ist. Ataraxia, das Wort sollte uns als Philosophiefreunden erstmal geläufig sein. Das ist so sozusagen eine Art Gelassenheit, die Seelenruhe. Und darum geht es, oder vielmehr um das Erreichen dieses oder das Nicht-Erreichen dieses, geht es auf diesem Album durchaus auch. Diese Seelenruhe, über die sie singen, ist das, was in der heutigen Welt oder einfach allgemein auch als Mensch so schwer zu erreichen ist. Also es geht um Verlust, es geht um Beziehung, Erschöpfung, Sehnsucht, um Rückschläge, aber auch um Momente der Klarheit, alles so auf der Suche nach dieser Seelenruhe, auf dieser ewigen, ja nicht erreichbaren Suche, die sich aber trotzdem irgendwie lohnt, anzufangen. Die Band beschreibt auf diesem Album also so ein bisschen die Suche nach Frieden, aber eben auch mit die Auseinandersetzung mit den Teilen des Selbst, die eben das auch sabotieren, diesen Frieden zu finden und warum wir da nie ankommen können. Philosophisch erstmal interessant, musikalisch bewegt sich das Ganze dann aber auf dem Spektrum zwischen ja, so einem sehr rifforientierten Metalcore und natürlich auch melodiösen Passagen, so wie das Ganze in das Genre reingehört, da wird es schon relativ klassisch. Und ja, Thorsten, wie hast du es gehört?
Ja, man ist ja recht emotional unterwegs auf diesem Album, ne? Also wir hören, ja, wie so oft bei Metalcore, ne? Das ist ja so Progressive Metalcore, die aber auch ein bisschen für Metalcore-Verhältnisse ruhige Stellen beinhaltet. Wir hören, naja, schon experimentellen, genreübergreifenden, aber eben vor allem nachdenklichen Metalcore. Ein bisschen erinnert mich das immer so an Bring Me the Horizon mit einer Prise nostalgischer Linkin Park-Momente, so. Mal ist es hart, mal ist es eher ruhig für Metalcore-Verhältnisse, mal laut, mal leise. Und wir haben es hier entsprechend auch mit ergiebigen Kompositionen zu tun. Nachdem wohl das letzte Album vom gesellschaftlichen Zusammenbruch handelte und vom Überleben und von Menschlichkeit, habe ich mir sagen lassen, in einer fiktiven und postapokalyptischen Welt, auf diesem Album nicht. Da ist das Ganze eher in der Realität verankert, also man hat sich mehr so auf sich selber besonnen. Es handelt nämlich eher vom Leben der Bandmitglieder. Es geht um die persönlichen Tragödien, es geht um Beziehungen, es geht um Erschöpfung, es geht um Sehnsucht, es geht ums Scheitern. und um die kleinen Momente, die man auch bisweilen hat. Die Songs sind wohl eher das Vehikel zur Reise hin zur Stille, denn still sind die ja nun eher nicht, müssen sie auch gar nicht, weil man ist ja erstmal auf dem Weg zum Ort der Sehnsucht und nicht schon da, ne? Also auf dem Weg in einen Zustand, dem man sich nähert, diesem Moment eben und dann eben wieder verliert. Also Camus wäre begeistert. Die Songs sind alle mehr oder weniger kurz gehalten, kaum ein Stück ist länger als 4 Minuten. Man befindet sich also voll im Zeitgeist und natürlich auch, das muss man auch ehrlich sagen, bei den Vorlieben der jungen Zielgruppe, für die ist das auch gemacht, glaube ich, das ist ganz klar. Das ist okay, ich fand durchaus Gefallen an diesem Album, werde aber wohl nie wirklich Fan dieses Genres werden.
Verständlich, verständlich. Ich kann auch bezeugen, trotz dass ich ja während der Corona-Zeit so ein bisschen in den Metal-Topf gefallen bin, dass ich auch langsam dessen müde werde. Also das war hier so ein Album.
Wirklich?
Das hat mich dann doch, ja, also sehr langsam, ne? Sehr langsam. Ich bin mit Linkin Park aufgewachsen und daraus kommen so viele heutigen Metalcore-Bands in direkter Linie. Also es wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber das ist schon, es hat sich sehr homogenisiert, lass es mich so sagen.
Es wird wiederkommen, glaub mir.
Ja.
Ich habe auch jahrzehntelang einige Bands nicht gehört und dann auf einmal kommen sie wieder zurück in dein Leben.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, Ataraxia, ich meine, du hast es ja schon angesprochen, ne? Die haben durchaus interessante Ideen zwischendurch. Das ist auch nicht zu platt. Die wissen, was sie tun. Das ist, sie versuchen es durchaus progressive zu halten und nicht zu radiotauglich. Aber das ist es immer wieder doch. Und insgesamt ist der Metalcore ja auch relativ zugänglich und gleichzeitig handwerklich oder sagen wir mal sehr technisch geworden. Das verbinden sie so ein bisschen. Aber das ist halt nicht viel Neues dran. Das muss ich sagen. Vielleicht hat das so ein bisschen zu meiner Müdigkeit beigetragen. Dieses Album ist auch gerade ganz frisch erschienen, also im Juli 2026 und verdient deswegen natürlich auch unsere Bewertung von Steht, Läuft oder Rennt.
Ja, das läuft.
Ja, bin ich auch dabei. Das läuft durchaus nicht schlecht, aber irgendwie auch nichts Neues. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel konform.
Ja.
Mit seinem Genre.
Tja. Aber vielleicht sind wir auch einfach nicht die Zielgruppe.
Das auch. Eigentlich sollte ich genau die Zielgruppe sein.
Ja,
ich mache das ja durchaus auch, aber es ist so, okay, noch eins. Mhm, okay. Mhm. Ist halt so, ein Breakdown. Ach, wie schön, okay. Das geht. Kann man machen. Hm. Okay. Das heißt, Out mit Ataraxia bekam ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir und auch in diesem Fall völlig zurecht.
So.
Kommen wir also zu den wichtigen Themen dieser Welt, nämlich den Nebenwegen. Mhm. Ein sehr schönes Thema. Ja, was macht einen Nebenweg aus? Wahrscheinlich, dass er alles ist, außer die Hauptstraße, kann man vielleicht so sagen. Und ich habe das einfach mal so ganz philosophisch aufs komplette Leben und Universum und alles bezogen. Nebenwege gerade im Leben sind ja so Entscheidungen, die halt man nicht geplant hat. Umwege, die dann doch vielleicht wieder plötzlich zum Hauptweg zurückführen. Kleine Abzweigungen, die am Ende dann unseren Charakter und unsere Biografie viel stärker prägen als die großen Linien und die großen Hauptstraßen. Und gleichzeitig hat man natürlich dazu hatte ich direkt den Gedanken an so verschlungene Lebenswege, biografische Brüche, die schönen Arten von Zufall, aber auch sowas wie alternative Lebensformen oder Lebensstile. Und so intellektuelle und künstlerische Nebenpfade, die vielleicht nicht jeder nimmt, mal Nebenwege abseits vom Mainstream. Das ist super spannend. Und zu solchen Nebenwegen haben sich sicherlich auch einige Philosophen Gedanken gemacht. Als erstes, wie sich das für unsere Sendung gehört, muss ich natürlich wieder an unsere Lieblingsphilosophinnen Hannah Arendt und Albert Camus denken. Camille, den du ja schon heute erwähnt hast, ich glaube, wir kommen keine Sendung aus, ohne ihn an irgendeiner Stelle zu erwähnen.
Nee.
Also, wir werden uns auch irgendwann in die Camus-Töne umbenennen.
Ja.
Das ist schon absurd geworden hier.
Ja, sehr gut, absurd.
Genau. Aber zurück zu den Nebenwegen. Albert Camus denkt das Leben ja oft so als Konfrontation eben zwischen dem menschlichen Sinnbedürfnis. Ne? Wir wollen immer, dass alles irgendwie Sinn und Zweck hat und einem großen Ganzen angehört. Aber gleichzeitig sind die Nebenwege ja genau das, was davon abweicht. Die Abweichung zu der Normalität, die man vielleicht geplant hätte oder die andere von einem erwarten. Das ist, insofern würde er sich wahrscheinlich total freuen über jeden, der die Nebenwege feiert. Mhm. Und auch Biografien interessanter finden, die sich eben aus Umwegen ergeben oder die im Nachhinein dann vielleicht ein bisschen logisch aussehen, aber das ist schon spannend. Also auch ein Sisyphos wird bestimmt nicht seinen Stein immer gerade ausrollen, sondern vielmehr einfach dahin, wo der Weg ihn führt.
Genau. Ja. So ist es.
Das macht es auch irgendwie zu so einer inneren Haltung. Also die Augen offen zu halten, den interessanten Weg zu gehen und nicht den großen, einfachen. Weil den Stein musst du eh schieben, dann ist auch egal.
Ja, eben.
Schieb den noch besser daher, wo die Aussicht ein bisschen
netter ist. So nämlich.
Ja, und Hannah Arendt betont oft, dass menschliches Handeln unvorhersehbare Folgen hat. Mhm. Also ne, wir haben immer den Kontext Pluralität, Vielfalt, wir haben ja, ich habe in dieser Sendung gelernt, dass wie wichtig Vielfalt für Demokratie ist und dass keine Handlung isoliert stehen kann, sondern wir leben zusammen unter Menschen, wir werden beeinflusst von ihren Reaktionen, wir beeinflussen sie durch unsere Aktionen und daraus entsteht ein großes Netz von Konsequenzen, das man eben nicht mit irgendeinem Masterplan vollständig kontrollieren kann oder auch nur ansatzweise kontrollieren kann. Und in dem Sinne sind dann Nebenwege natürlich nicht nur Umwege, sondern ein total notwendiges Resultat einer offenen, politischen und sozialen Welt, so wie sie Hannah Arendt sich vorstellt. Also man versucht einen bestimmten Weg zu gehen, man versucht seinen eigenen Weg zu steuern, aber alle anderen handeln halt zugleich auch. Also ich hatte mir die politische Gesellschaft, die politische Landschaft zum Beispiel sehr anders vorgestellt 2026, als ich weiß nicht wann, irgendwann vor dem Jahr 2000 mir überlegt habe, was in der Welt gut wäre zu tun und was nicht. Aber andere Leute haben anders gehandelt, als ich es getan hätte und dadurch eröffnen sich natürlich neue Wege und man muss andere Dinge tun, andere Wege gehen, als man sich vielleicht überlegt hätte. Es entstehen aber auch andere Chancen, genauso wie andere Blockaden. Sprich, um das so ein bisschen zurückzuführen auf Hannah Arendt, Nebenwege werden damit, finde ich, zu so einer Grundstruktur der Freiheit. Also wir können handeln, aber wir können niemals bis zum Ende berechnen, wohin unsere Handlungen führen. Und deswegen ist es so wichtig, da kommt dann unser guter Herr Kant wieder ins Spiel. Deshalb ist es so wichtig, von vornherein nach gewissen Regeln zu handeln, die man auch so weiterführen würde, um die Freiheit zu erhalten. Weil man eben niemals wissen kann, also utilitaristisch zu handeln zum Beispiel, ist dabei sehr viel schwieriger, denn wir können einfach nicht wissen, wo dieser Hauptweg herführen soll oder ob man ihn zu Ende gehen kann. Insofern glaube ich, da würde sich Hannah Arendt sehr klar aussprechen für Nebenwege.
Ja, und auch gegen Utilitarismus, weil das ist hier in Europa gar nicht, also das ist, damit hat weder Kant noch Arendt noch sonst, und Camus auch nicht, also das ist wirklich ein amerikanisches Ding.
Ja. Je älter ich werde, umso mehr sehe ich, wie unfassbar nicht anwendbar das ist.
Ja, das ist wirklich so, weil wir einfach nicht in die Zukunft gucken können, das geht nicht, und weil du damit auch alles begründen kannst, was sie ja tun. Ja. Zum Beispiel die Todesstrafe, ne, also damit kannst du alles begründen. Tja.
Schwierig, schwierig.
Ja, eben. Genau. Und die Moral von Kant entspricht dem genau entgegen. Hm. Ja. Nun gut, das ist ein anderes Thema, da wollen wir ja gar nicht lange drauf eingehen. Das würde den Rahmen dieser erbaulichen Veranstaltung sprengen, nicht? So, Hauptweg, was ist das überhaupt? Da sind wir ja wieder eigentlich beim Determinismus. Hauptweg ist erstmal das Gradlinige. So. Ziel bestimmen, Methode festlegen, Schritt für Schritt voranschreiten. Grüße an Marx. Nebenwege dagegen bedeuten, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich hingehe und wo ich ankomme. Keine Ahnung. Und da steckt natürlich nicht nur philosophisches Potenzial drin, sondern auch viel fürs Leben. Denn es ist ja nicht immer der Marsch auf ein bereits bekanntes Ziel, was auch gar nicht möglich ist, weil wir gar nicht wissen, was morgen ist. Aber man kann ja trotzdem mal so ein bisschen grob sagen, was man so vorhat, ne? À la Heidegger, so, der Mensch ist ein Wesen, was sich sorgt, nicht wahr? Was ziehe ich morgen an? Was esse ich morgen? Ne? So Sachen halt. So, das sind ja so die kleinen Ziele. Die großen Ziele sollten wir sowieso nicht zu sehr im Auge behalten. Da hat Marquardt schon ganz recht, das würde uns völlig überfordern. Dafür ist ein menschliches Leben auch viel zu kurz und zu klein. Und manchmal entsteht das Interessante erst dadurch, dass wir eben nicht auf diesem Hauptweg bleiben, sondern dass wir mal so ein bisschen so vom Weg abweichen. So. Das macht auch viele Dinge sichtbar, die wir vom Hauptweg aus gar nicht sehen. Wir kennen ja alle so, wenn man im Kreis drin steht, dann sieht man ja nicht alles von diesem Kreis. Ne? Wenn man aber von außen auf dem Kreis draufsteht, dann sieht man plötzlich Sachen, die man von innen nicht gesehen hat. Und so kann man das mit dem Haupt- und Nebenweg auch so ein bisschen deutlich machen. Sokrates, um den mal wieder reinzubringen, seine Fragen führten ja selten irgendwie zu einer direkten Antwort. Im Gegenteil, das Gespräch kann am Ende offen bleiben und zu gar keinem Ergebnis führen. Ja? Und das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, dass man sich der Sache bewusst wird und der Tatsache bewusst wird, dass man gerade nicht weiß, was man zu wissen glaubte. Also dann eben der vermeintliche Umweg ist dann eigentlich ein Erkenntnisgewinn. Zum Beispiel. Das ist bei Nietzsche ganz, ganz präsent. Der findet das ganz toll, weil Denken soll nicht unbedingt auf einer befestigten philosophischen Straße marschieren, sondern Nietzsche liebt die Perspektive, den Seitenblick, das Fragment, den Aphorismus. So hat er ja auch geschrieben. Ne? Wahrheit erscheint also dadurch weniger als Zielpunkt, denn als etwas, ja, was sich aus verschiedenen Blickwinkeln erschließt. Was sehr spannend ist. Und Walter Benjamin, um mal bei Hannah Arendt anzuknüpfen, den kannte sie ja ganz gut. Da wird es dann noch schöner, weil seine Denkweise ist selbst gewissermaßen die ganze Zeit ein Nebenweg. In sich sozusagen. Der hat irgendwelche Zitate, Bilder, Passagen, kleine Beobachtungen und scheinbar nebensächliche Dinge gesammelt. Und das Unscheinbare kann plötzlich zum Schlüssel werden. Ein besonders schöner Gedanke, Nebenwege sind nicht das Gegenteil von Orientierung. Sie setzen einen Hauptweg voraus natürlich. Aber ohne einen Weg, von dem man abweichen kann, gibt es überhaupt keinen Nebenweg. Das macht den Begriff philosophisch interessanter als den bloßen Umweg. Also man könnte sagen, Nebenweg ist eine Form der Freiheit gegenüber dem eigenen Plan. Nicht? Man beweist sich selbst, dass man Freiheit ist, hat. Mhm. Das finde ich ganz schön. Nicht? Ja, über Hannah Arendt hast du ja gerade schon viel erzählt und vieles Richtige erzählt. Nicht wahr? Sie ist ja auch so ein Fan davon, dass ein Motiv nicht unbedingt zu Ende geführt werden muss, sondern dass es sich verwandelt. Eine Improvisation nimmt immer so eine unerwartete Wendung und gerade dort wird es dann interessant für Hannah Arendt. Da kann man übrigens fast schon so eine kleine Parallele ziehen zu dem Ensemble Pülz, was wir gehört haben, weil deren Musik arbeitet ja auch mit Verschiebungen, rhythmischen Verästelungen und unerwarteten Entwicklungen. Nicht wahr? Ist fast schon philosophische Musik. Also Nebenweg wäre da nicht nur ein philosophischer Begriff, sondern vielleicht auch so eine gemeinsame Denkfigur für Musik und Philosophie. Nicht? Also wir müssen manchmal vom Weg abkommen, um überhaupt etwas anderes, was Neues zu sehen. Es gibt sogar einen Maler, Paul Klee, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der hat 1929 ein Bild gemalt mit dem Titel Hauptweg und Nebenwege. Tatsächlich. Das kannte ich auch noch nicht, das habe ich mir für diese Sendung mal so angeguckt, weil ich im Rahmen der Recherche eben darauf gestoßen bin. Und die Nebenwege verlaufen dort unregelmäßiger und verschlungener als der klar strukturierte und kontinuierte Hauptweg. Bei Camus hast du auch schon gesagt, der wäre natürlich total begeistert, klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Immanuel Kant wäre wieder ein bisschen strenger, weil ne, man muss halt aufpassen, wenn man so einen Nebenweg geht, dass man da nicht wieder die absolute Wahrheit findet. Ne? Da ist er ja immer kein Fan von gewesen, zu Recht. Ja, und Bergson, für den ist das natürlich absolut genau das, was er liebt. Ne? Weil für ihn ist ja der Nebenweg das Gegenmodell zu unserem normalen Denken. Unser Verstand liebt es ja nun mal, die Wirklichkeit zu zerlegen. Hier ein Abschnitt und dort ein Abschnitt und vorher und nachher und Ursache und Wirkung. Und wir machen aus der Zeit so eine Art Straße mit Kilometersteinen. Und Bergson sagt ja aber, das wirkliche Erleben ist die Zeit, der Zeit ist die Dauer, also diese Durée. Vergangenheit und Gegenwart sind im Bewusstsein nicht einfach voneinander sauber zu trennen. sondern das fließt alles so ein bisschen. Nicht wahr? Also der Nebenweg ist nicht unbedingt eine Abweichung vom Weg. Vielleicht ist er das, was wir erst sehen, wenn wir aufhören, das Leben als geradlinigen Weg zu betrachten.
Oh ja, das finde ich philosophisch übrigens auch interessant. Ja? Dieses im Nachhinein Sinn zu schreiben oder im Nachhinein die Geschichte zu erzählen, weil das machen wir natürlich zwangsläufig, wir gar nicht anders. Mhm. Unsere Lebensgeschichte erzählen wir dann so, dass die Nebenwege mit in die Story passen. Und dieses Erzählen selbst schafft die Kohärenz irgendwie in unserer Identität. Ganz, ganz wichtige Funktion, glaube ich, des menschlichen Gehirns. Mhm. Ja, deswegen passt auch Nebenwege in dem Sinne, im Sinne von biografischen Geschichten viel besser als Umwege. Weil Umwege klingt irgendwie falsch, als wäre man halt, hätte man sich verlaufen, wäre man irgendwie einen Umweg gelaufen.
Ja, genau.
Aber Nebenwege, das sind die Ecken, wo man plötzlich eine schöne Aussicht sieht, wo man was findet, was man sonst nicht entdeckt hätte. Das ist wahr.
Genau, so ist das. Und Bergson stellt halt die Frage, vielleicht haben wir den Hauptweg auch gar nicht verlassen. Vielleicht ist die Frage, wer hat eigentlich behauptet, dass das der Hauptweg war?
Ja, gute Frage.
Ne? Das ist so, was Bergson so umtreibt. Und vielleicht ist die Wirklichkeit auch überhaupt kein gerader Weg, sondern ein Werden, in dem sich die Vergangenheit und Gegenwart ineinander bewegen. So. Vielleicht sind Nebenwege gar keine Abweichungen. Vielleicht sind es die Stellen, an denen unser Denken merkt, dass es nicht allein auf der Welt ist. Ein improvisierender Musiker verlässt ja ebenfalls so ein bisschen den erwarteten Weg, aber nicht unbedingt, um sich zu verirren, sondern er öffnet ja einen Raum, in dem was entstehen kann, das auf dem vorgesehenen Weg gar nicht möglich gewesen wäre. Und damit wären wir dann wieder ganz elegant bei unserem Lagoas und Pülz, bei dem Album. Der philosophische Nebenweg und der musikalische Nebenweg wären plötzlich dieselbe Denkfigur. Nicht wahr? Wenn man das Leben so ein bisschen als Improvisation sieht. Dann ist das doch eigentlich ganz schön.
Das stimmt. Es fühlt sich jetzt falsch an, da noch was Negatives reinzuwerfen. Ich musste auch noch durchaus mit drüber nachdenken, dass man Nebenwege auch nicht romantisieren darf. Als Teil eines vollen Lebens sind sie notwendig und gar nicht zu umgehen, ne? Wegen allem, was wir gerade gesagt haben. Und Umwege oder Nebenwege, nicht Umwege, sowohl Nebenwege als auch Umwege, können auch ein Segen werden. Die eröffnen neue Räume, haben wir gerade schon gesagt, neue Beziehungen, neue Ideen. Aber Nebenwege können natürlich auch Ergebnis sein von Blockaden, vom Ausgeschlossenwerden, von Krisen, dass man eben den eigentlich gewünschten Weg, den man quasi selbst als Hauptweg bestimmt hat, nicht gehen kann. Und dann irgendwo landet, wo man eigentlich nicht sein wollte und wieder zurückfinden muss. Und das kann dann, am Ende gut ausgehen oder sich wieder Chancen ergeben oder eben auch nicht. Das ist in jedem Leben anders und nicht immer nur schön und fruchtbar und kreativ, sondern kann natürlich auch, richtig schlimm ausgehen. Was Besseres fällt mir dazu gar nicht ein.
Ja, aber da bist du ja nicht selber dran beteiligt sozusagen. Also dann bist du dann bist du ja in dem Moment abhängig von anderen, bist du ja immer so ein bisschen. Aber das ist ja dann nicht der, was du dir, hier geht es ja um den Weg, den wir uns selber ausgesucht haben, in Anführungszeichen. Ne? Also weil wir da so reinstolpern. So.
Das stimmt. An der Stelle ist vielleicht tatsächlich die innere Haltung dann das Entscheidende. Da wären wir fast schon wieder bei den Stoikern. Weil dann egal ist, ob ich auf dem Hauptweg oder auf dem Nebenweg bin, sondern es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Weil wir natürlich damit mit Neugier und mit innerer Freiheit oder, um das zweite Album von heute auch nochmal zu erwähnen, mit dem Seelenfrieden drangehen, dann kann natürlich jeder Weg einer sein, der einem am Ende gefällt oder bei dem man zur Ruhe findet. So.
Ja, das kann man so sagen. Das ist doch schön, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Sehr gut.
Nicht wahr? Dann würde ich sagen, wir gehen keinen Nebenweg, sondern eigentlich, das heißt doch, wir gehen auch einen Nebenweg. Wir wollten eigentlich heute ein anderes Bier probieren, aber da kam uns die DPD ein bisschen dazwischen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht und wir werden sehen, ob dieser Nebenweg, ob der uns zu etwas führt, was wir mögen. Denn ich würde sagen, Bier.
Bier.
Bier. So. Denn wir sind in Kopenhagen, wir sind in Dänemark, wir sind bei der Carlsberg Brauerei. Die wurde auch dort gegründet und ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt. gibt es seit 1847. Denen gehört unter anderem Holsten, Astra, Duckstein, Elephant Beer und ganz viele andere. Der Werbeslogan ist seit den 70ern gleich geblieben und heißt einfach nur Probably the best beer in the world.
Ja.
So.
Speaking of Selbstbewusstsein. Ja.
Genau. Okay. Es handelt sich um ein alkoholfreies Lager. Wie viel Plato es hat, weiß ich nicht. Es hat 0,0% Alkohol. Wir haben es mit Brauwasser, wir haben es mit Pilsner, Sommergerstenmalz und Karamellmalz zu tun. Wir haben es mit Hefe und mit Hopfen, verschiedene Hopfsorten zu tun. Welche wird nicht gesagt, da schweigen sich die Künstler aus. Aha, aha. Dann haben wir noch so eine schöne Krone, nicht? Weil Dänemark ist ja ein Königreich. So, das wissen viele auch gar nicht. Vergessen viele immer. Mal das Ganze mal ins Glas gießen hier, nicht? Sehr außergewöhnliche Flasche. Erkennt man auch sofort wieder, ähnlich wie Einbecker und so.
Ja, ich finde die Farbe auch sehr schön, muss ich sagen.
Ja. Ja. Eigentlich hat Carlsberg auch gar kein Label. Das ist jetzt in diesem Fall mal ein bisschen außergewöhnlich, dieses kleine Label unten. Eigentlich reicht denen immer nur dieses Carlsberg, was auf die, was so auf die Flasche, ja, wie nennt man das?
Geglast ist.
Ja, genau.
Nein, ich finde das auch sehr gut. Bei dem Durchlauf, den die haben, geht das natürlich auch gut, seine eigenen Flaschen herzustellen, die sonst keiner benutzen kann. Aber ich finde das auch mal sehr schön, spart Labelpapier und Kleber.
Da steht doch irgendwas mit Royal drauf, da, unter der Krone, das kann ich aber leider nicht lesen. The by appointment to the Royal Danish Court. Aha.
Aha.
So nämlich. So, also wir haben es mit einem alkoholfreien Lager zu tun. Ein.
So sieht es auch aus, ne?
Ja,
so
genau.
Hell.
Ja, so hell. Ein bisschen dunkler als Flensburger ist es schon.
Ah, ja, stimmt. Aber so goldig hell.
Ja, ja. Bernstein.
Ja, relativ klar, ziemlich klar. Und.
Jo.
Weißer Schaum, der war auch relativ schnell weg.
Jo. Dann verriechen wir das Ganze mal, ne?
Oh ja.
Jetzt wollen wir die dänische Bier verriechen. Nur sollen wir sehen. Nur skal vi se. Ja, und das ist typisch Carlsberg.
Das ist sehr getreidig, sehr brotig.
Ja.
Aber auch, ja, durchaus auch malzig. Also es hat so eine leicht süße.
Ja, hat es immer schon.
Wie Flensburger.
Richtig. Genau. Und da ist immer so ein kleiner Apfel drin. Bei Carlsberg. Ob nur mit oder ohne Alkohol.
Ich weiß nicht, ob sie so sehr den Sinn dafür geprägt, mitgeprägt haben, aber ich finde, das riecht einfach wie Bier.
Das ist so. Ja, das weiß ich nicht. Das Bier kommt ja, also Pilsner kommt ja aus Tschechien. Ich finde, also dieses Typische ist dieses Süßliche mit so einem Hauch Apfel. Das ist so typisch Carlsberg. Ja. Sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann. Prost.
Prost.
Oder Skoll.
Skoll. Eins der schönsten Prostworte, muss ich sagen. Skoll, direkt nach Slantje. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, erstmal süß. Boah, das hat ja fast Butterkeks.
Ja, tatsächlich.
Lecker. Ja, ist
und das
so
Apfelige
wie
ist wieder da.
Stimmt.
Sehr typisch für Carlsberg.
Ich hatte erstmal Butterkeks und Brot, so dicke Brotkruste. So. Lecker. Das erfreut mich jetzt. Was du als Apfel, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hat so eine ganz leichte Bitterkeit, ne? So ganz, ganz, also so.
Ja, im Hintergrund. Das ist halt nicht so besonders bitter. Also ich weiß gar nicht, was für eine Hopfenbittere die haben. Also eine sehr wenig, glaube ich, ne? Also ich würde da jetzt, eine besondere Bitterkeit schmecke ich da nicht.
Nee, das nicht. Aber diese, oder bitter, bitter ist auch das falsche Wort, wie heißt es? So eine, dieses Säuregeschmack, halt wie vom Apfel, wie von Apfelsaft oder so.
Ja, ja, ja.
Der nicht zu sehr gezuckert ist. Dabei auch sehr luftig, also süffig so.
Ja.
Nicht irgendwie
Sommerbier.
Schwer und süß.
Nee, das ist ein dynamisches Bier.
Ja. Sehr erfrischend. Schlank.
Ja. Es ist ein dynamisches Bier. Das ist kein ruhiges Bier. Kein kein Bier, was man so in Ruhe, wo man erstmal stundenlang dran riecht oder so.
Ist auch ziemlich schnell wieder verflogen.
Jo.
Aber das trägt nur dazu bei, dass man eigentlich den nächsten Schluck nehmen möchte.
Ja, ich kannte das Alkoholfreie vorher nicht. Carlsberg natürlich schon. Die haben ja auch noch Tuborg, das gehört denen ja auch noch. Und Elephant Beer gehört denen auch. Und ach, was ich nicht alles gehöre. Also das ist schon ziemlich groß. Das ist, ja. Die haben übrigens auch eigene Hopfensorten mittlerweile und all sowas. Und eigene Gerstensorten sogar entwickelt. Mhm. Und da ein Patent drauf. Das haben die wohl zusammen mit Heineken irgendwie entwickelt. Da sind auch nicht alle mit einverstanden. Weil die da irgendwie ein Patent...
Ja, ich habe auch erstmal gedacht.
Weil mit Patent und so, Aber gut.
Ja, Patent auf Lebensmittel ist so, Aber gut, das ist ein Bier.
Ja, was machen wir damit? Also...
Also ich finde es solide, ich finde es durchaus lecker, erfrischendes Sommerbier. Ist natürlich sehr mainstreamig.
Ja.
Hat nicht jetzt gerade seine charakterlichen Ecken und Kanten.
Nö.
Aber ist gut gemacht, also... Tja... Ich mag es sehr gerne, muss ich sagen. Also ich glaube, ich möchte ihm gerne 4 Punkte geben.
Ja, aber knapp bei mir.
Ja.
Knappe 4 Punkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Becks fand ich eine Ecke besser.
Ach, stimmt, jetzt wo du Becks sagst.
Also das fand ich schon...
Fühlt sich auch so falsch an.
Ja, nee, 3. Aber es ist eine schwache 4. Und das Becks kriegt bei mir eine starke 4 oder eine stärkere 4 auf jeden Fall. Weil das ist schon... Und auch das Strandlager von Flensburger hat ja auch 4 Punkte von uns bekommen.
Oh, ja.
Das fand ich auch noch ein bisschen besser. Ich fand das Becks auch besser als das Strandlager, aber...
Okay, also rückwirkend kriegt das Becks erstmal eine gute 5, das Strandlager eine schlechte 5. Und hier sind wir bei der 4.
Ja, irgendwie so ähnlich auf jeden Fall. Also das ist auf der 4er-Skala eher weiter unten und für mich jedenfalls das Becks weiter oben. Das liegt einfach wahrscheinlich daran, ich mag, wenn es einen Hauch Körper hat und die dieses Bittere ist bei Becks eben präsenter. Das mag ich ein bisschen lieber. So. Und dieses ist echt, das ist kein schlechtes Bier, um Gottes Willen. Don't get me wrong. Das kann man echt gut trinken, das ist schon lecker, aber... Wenn ich das Becks und das Strandlager dagegen setze, dann finde ich die beiden ein bisschen besser.
Ja, ich stimme zu.
Also, wir haben probiert das Carlsberg 0,0, so heißt es einfach, Lagerbier. Und es gab ja schwache 4 Punkte von Jenny und ebenso schwache 4 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch in der nächsten Sendung wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und ein Bier. Und jetzt wissen wir auch schon, welches.
Ja. Wir hören nächste Woche Song Arche Trio mit All Day Long und Giacomo Baldelli mit Dark Into Light. Das ist schon mal gut. Außerdem sprechen wir über die Bedeutung kleiner Dinge und wir verkosten das Neumarker Neumarker Lambsbräu bioalkoholfrei.
Da bin ich sehr gespannt, weil das ist bei dem Supermarkt, in dem ich leider im Moment nicht mehr einkaufen kann, weil es da gebrannt hat, aber demnächst dann irgendwann wieder. Das stand immer nicht da, wo die anderen Biere standen, sondern so separat in so einem Kühldingsi. Keine Ahnung. Und ich dachte immer, warum steht das immer so separat? Das ist, die scheinen da irgendwie so einen Vertrag mit City zu haben, so heißt das, wo ich immer bin. Also das ist ganz, ganz eigenartig. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum das so ist. Hat mich immer so ein bisschen skeptisch gemacht. Aber vielleicht straft es mich Lügen und ich werde demnächst ganz gezielt zu dieser Abteilung dahin gehen und mir 4, 5, 6 Flaschen davon einpacken jedes Mal. Wir werden sehen. Ich bin
gespannt, ob das totales Gourmet-Bier ist einfach oder was da los ist.
Man wird es sehen. Man darf gespannt sein. Ja, das ist ja jetzt, wir sind ja inmitten unserer alkoholfreien Woche, ne? Da müsst ihr jetzt erstmal mit leben. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Also ich glaube, das geht jetzt bis Oktober, ne?
Sehr gut, ja.
Danach ist dann die alkoholfreie Zeit vorbei, sozusagen. Aber im Moment sind wir wieder bei unseren alkoholfreien Bieren angekommen. Und ich finde, die Biere wird immer spannender. Die werden immer besser, die alkoholfreien Biere. Ja. Tolle Sache. So. Was auch immer besser wäre oder was sehr viel besser wäre, wäre, wenn ihr uns teilen würdet, wie und wo ihr nur könnt. Das würde uns sehr freuen. egal wo und wie ihr das macht, wo man das alles machen kann, wisst ihr ja nun selber. Da müssen wir euch ja nun nicht erzählen, wo man uns teilen kann. Das ist ja auch völlig unwichtig, ob wir da sind oder nicht. Ne? Das spielt ja keine Rolle. Teilen könnt ihr uns ja trotzdem. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um. Dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.